Schritte zur Mitte. Der Philipp, der schreibt da immer so ein paar Tage vorher, was das Predigtthema ist. Und dann schreibt er, was wird das Thema deiner Predigt sein? Kannst du vielleicht kurz umreißen, was deine Kerngedanken sind? Dann habe ich geschrieben, aber es ist leider nicht angekommen. Das Thema der Predigt heißt Schritte zur Mitte. Es geht um eine gute und persönliche Herzensbeziehung zu Jesus, zum Vater, und um praktische Erfahrungen, wie man diese Beziehung leben kann. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Und ich erzähle jetzt einfach ein bisschen. Ich weiß nicht, die Leute, die hier aus der Gegend sind, die kennen den Park von Turn und Taxis, den Dudenstein bei Demmingen in der Nähe. Die das nicht kennen, das ist eine total interessante Landschaft, hat etwa 4 Kilometer Durchmesser und außenrum ist ein Zaun. Und drinnen ist Wald und sind Wege und sind Bäche und es ist ein Wildpark mit Damhirsche. Und ganz in der Mitte dieses Parks ist ein Schloss, ein richtiges Schloss. Und um dieses Schloss sind nochmal Mauern rum. Und der Park ist öffentlich zugänglich. Und wer noch nie dort war, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugehen und das anzugucken. Mich hat das schon immer fasziniert. Ich bin als Kind, mit meinen Eltern war ich dort, als Jugendlicher war ich dort und dann als Erwachsener auch. Und was eben das Besondere ist, es ist diese Mitte, dieses Schloss, das immer so geheimnisvoll war, so ein Märchenschloss. In meiner Jugend war das auch ein Stück weit zugewachsen und manchmal auch unbewohnt. Und da war ich schon über 40, da war ich mal mit Bekannten dort und dann haben wir gewusst, es ist unbewohnt und dann haben wir an der Mauer einen Teil gefunden, wo man drüber steigen konnte. Und dann sind wir tatsächlich über die Mauer gestiegen und die Tür von dem Schloss war offen und wir sind in das Schloss rein und sind da überall rumgegangen, alle Räume. Es waren keine Möbel drin, war alles leer, aber da waren so Gemälde an die Wände, an die Decken, da war ein offener Kamin. Es war irgendwie faszinierend, da in dieser Mitte rumzugehen. Aber sonst war ja nichts Besonderes. Aber die Mitte, diese geheimnisvolle Mitte hat uns angezogen und mir geht's eigentlich nicht bloß in der Hinsicht so, sondern auch wenn ich in einer Altstadt bin, dann zieht mich die Mitte an, der Stadtkern, immer der Marktplatz. Da will ich sehen, wo spielt sich das Leben ab? Wo ist wirklich was los? Und eigentlich ist das dem Menschen so gegeben, dass er immer die Mitte sucht. Also er sucht immer noch die Wurzel, er sucht das Atom und vom Atom sucht er den Atomkern. Er will wissen, wo ist der Ursprung? Wo kommt alles her? Wo ist der Ursprung des Lebens, der Ursprung des Universums? Ist immer in der Suche. Und im übertragenen Sinne ist es natürlich nicht nur räumlich gesehen, sondern man sucht auch die Mitte, die innere Mitte seines Lebens. Und da gibt es ganz viele Angebote. Dann nimmt man sich einen Coach oder zum Beispiel macht so ein Seminar. Das heißt, wie du mit 5 Tools deine innere Mitte findest. Also beispielsweise 5 Tools, Gelassenheit, Achtsamkeit, Selbstliebe, Meditation. Gibt ganz viel Angebote, die innere Mitte zu finden. Und in der Bibel ist natürlich auch viel die Rede von dieser Suche, dass wir Menschen immer auf der Suche sind und immer etwas suchen. Aber in der Bibel wird sehr schnell klar, dass wir diese Mitte nicht in uns finden, sondern dass die außerhalb liegt, dass unsere Vorstellung begrenzt ist, dass das eine ganz andere Dimension ist, die uns in der Bibel begegnet. Es steht schon im Alten Testament oft, suchet mich, so werdet ihr leben. Oder im Neuen Testament, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ein Mensch, der glaubt, und ich denke, wir alle hier drinnen sind ja Leute, die glauben, sonst wärt ihr heute Morgen auch nicht hier. Deshalb wissen wir, wo wir suchen müssen. Die andere, die suchen woanders. Die versuchen, diese Erklärung von der Bibel her irgendwie zu umgehen. Aber wir wissen, wo wir suchen müssen. Aber habe ich mich gefragt, wissen wir Christen auch alle, was wir suchen müssen? Was wir da suchen? Also Wenn man sich zum Beispiel Spielfilme ansieht oder Romane liest, dann merkt man, dass die Mitte eigentlich immer eine Beziehung ist. In jedem guten Roman oder Film geht es irgendwann um eine Beziehung und sehr oft um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen. Also viele kennen den Film Titanic. Der Film beruht auf Fakten, dass eben dieses Schiff untergegangen ist. Jetzt hätte man können das so berichten, dann wäre das wie eine Dokumentation. Aber der Kern in diesem Film ist die Liebesbeziehung zwischen, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die Schauspieler, das ist der Leonardo DiCaprio und die Kate Winslet, um diese Beziehung geht es. Die macht den Film interessant und der geht dann, glaube ich, 3 Stunden und dann kann man das aushalten, den anzugucken. Das ist spannend bis zum Ende. Oder was auch, was mir aufgefallen ist, es gibt einen Film, der heißt Margarete Steiff. Da geht es um die Margarete Steiff in Gingen. Und hat man tatsächlich der Margarete Steiff eine Affäre angedichtet, die sie nie hatte. Also da muss der Vertreter kommen und sie hat sich verliebt in diesen Vertreter. Und da war die Mitte der Geschichte, ist halt eine Liebesbeziehung. Ich könnte noch andere Filme nennen, also zum Beispiel Pearl Harbor. Da geht es auch um den Pearl Harbor, den Eintritt der Japaner in den Zweiten Weltkrieg. Und das geht auch um eine Liebesgeschichte dann. Das macht's interessant. Ohne das wäre es vielleicht ein Dokumentarfilm, ein Film, der Fakten berichtet. Aber so ist ein Liebesfilm, der uns ans Herz geht. Ja, und die Bibel ist einerseits auch so, sie gibt Auskunft über Fakten. Sie erzählt Geschichten, Ereignisse, Fakten. Und so kann man sie auch lesen. Aber tatsächlich im Kern, in der Mitte, geht es um die Geschichte einer großen Liebe. Und die Bibel, die lüftet das Geheimnis der Urliebe, der ersten Liebe, der Vaterliebe, der Schöpfer Vaterliebe zu seinen Geschöpfen, zu seinen Menschen. Also man kann die Bibel lesen als Geschichtsbuch, als Ereignisbericht, aber wenn man richtig dahinter steigt, und da wird es meiner Meinung nach erst richtig interessant, die Liebesgeschichte zwischen Gott und seinen Menschen. Und der Kern ist die Herzensbeziehung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Also das, was man von Gott erkennen kann, steht im Römerbrief. Sein unsichtbares Wesen, seine große Kraft wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken gesehen. Also jeder Mensch könnte auf Gott rückschließen, aufgrund der Werke, die wir sehen, die Blumen, die Tiere, uns Menschen selber. Das wäre jedem Menschen leicht, hier Gott zu erkennen. Da steht dann auch nur, darum haben sie keine Entschuldigung. Man hätte den Kern immer schon erkennen können. Aber jetzt, im Neuen Testament, passiert noch was ganz Besonderes. Wenn ich zurückgehe zu dem Schluss, dann ist der Schritt zur Mitte eigentlich nicht erst unser Schritt in das Schloss hinein, sondern da kommt der, der in dem Schloss wohnt, also ich übertrage es jetzt im Himmel, der macht die Tür, stößt von innen auf und kommt heraus. Er macht die Tore auf und er macht die Mauer auf und tritt heraus. Das ist das, was der Andreas angekündigt hat, auch in seine Bibelstelle. Jetzt passiert das, der entscheidende Schritt. Das Thema heißt Schritte zur Mitte, aber den entscheidenden Schritt tut Gott. Er kommt raus und in der Person Jesus. Jesus ist Gott. Jesus tritt in die Welt hinein und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Es gibt so viele Stellen, oder heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr davor. Das sind lauter so Gedanken, so Fetzen von Lieder oder irgendwas, was mir da einfällt. Wer ist der Cherub? Das ist vom Alten Testament, das ist ein Engel, den man vors Paradies gestellt hat, dass der Mensch nicht mehr reinkommt, bewacht das Paradies, nachdem der Mensch aus dem Paradies rausgeschickt worden ist. Und jetzt schleust wieder auf die Tür. Jetzt ist die Tür offen. Die Tür vom Schloss, vom Himmelsschloss ist offen durch Jesus. Der ist raus, Gott ist rausgekommen, um uns zu begegnen. Er macht den ersten Schritt und gleichzeitig bleibt die Tür offen. Das ist das, was an Ostern passiert. Jetzt ist Jesus ans Kreuz gegangen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen an dem Karfreitag, wo er gekreuzigt worden ist. Und jetzt haben wir plötzlich Zugang zu diesem Schloss, muss nicht mehr über die Mauer steigen, mich da anstrengen, wie ich da reinkomme mit aller Gewalt, sondern die Tür ist weit offen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder welcher auch seines eigenen Sohnes hat nicht verschont, sondern hat ihn für uns dahingegeben, damit dieses Tor offen ist, damit er uns begegnet zuerst und wir hier rein können in diese Mitte. Er sieht unsere Verlorenheit, er sieht unsere Sehnsucht und er will unsere Herzen gewinnen. Das ist, ich habe gesagt, sein Uranliegen ist die Beziehung, die Liebesbeziehung zu uns. Den entscheidenden Schritt tut Gott. Das ist sein Weg zu unseren Herzen. Und jetzt, in Markus steht, die Zeit ist erfüllt, das Reich ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, das sagt Jesus selber. Jetzt, in meiner Person Jesus, in meiner Person, sagt er damit, hat Gott diesen Schritt getan, alle Hindernisse hinweg zum Menschen. Und jetzt seid ihr dran, tut Buße. Also jetzt tut ihr euren Schritt. Jetzt mach du, Mensch, dein Tor auf und komm raus. Wende dich um. Buße heißt Umkehr, Umwende. Wende dich mir zu, suche die Begegnung mit mir und vertrau, dass alles gut wird. Was für Schritte soll ich machen? Ich meine, die meisten Menschen sehen die Beziehung zu Gott nicht als eine erstrebenswerte Mitte in ihrem Leben an. Also auch Christen, viele Christen, die sagen, ja, ich glaube schon, aber die haben nicht das als Mitte. Das ist nicht ihr Hauptding. Ihr Hauptding ist irgendwas anderes, der Beruf oder das Geld oder sonst was. Aber die Mitte, das ist für relativ wenige. Was heißt das Umkehren? Also das beste Beispiel, was man immer wieder erzählt, ist ja dieser verlorene Sohn, der dort praktisch alles verprasst und dem dann furchtbar dreckig geht, der die Mitte wirklich woanders sucht. Und dann sagt der Mensch, ich will zu meinem Vater gehen. Und er rechnet ja nicht damit, dass er dort wieder Sohn ist, sondern sagt, ich gehe wieder zu meinem Vater, der sucht Taglöhner, ich werde dort arbeiten bei meinem Vater. Und dann geht er hin und dann erlebt er, wie der sich freut und dass er schon wartet, dass er auch schon rauskommen ist. Der sieht ihn schon von Ferne, der ist nicht drin versteckt und er muss sich reinarbeiten, sondern der erwartet ihn und der ist da. Das ist Versöhnung. Und in der Mitte steht eben die Liebe und das ist für mich das Zentrum. Nachdem Jesus auferstanden ist, gibt es ja diese Begegnung mit Petrus. Das kennt auch jeder. Und dann fragt doch Jesus dreimal, hast du mich lieb? Und der Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann fragt er nochmal, hast du mich lieb? Und nochmal, hast du mich lieb, dann weide meine Schafe. Er sagt nicht, du hast mich verleugnet vorher. Er hält ihm nicht vor, was er gemacht hat. Sondern er fragt, hast du mich lieb? Es geht um diese Herzensliebe zu Gott. Natürlich gibt es die ganze andere Stelle, wo in der Bibel, was von uns gefordert wird, wo mehr gefordert wird, auch von unserem Verhalten her mehr gefordert. Aber mir geht es so, wenn ich ab und zu nur hierher komme, wenn ich irgendwo nur manchmal hinkomme, dann möchte ich von dem sagen, was für mich die Mitte ist, was für mich das Entscheidende ist. Das Handeln, das alles, das kommt dann schon auch. Aber der Kern ist, dass ich die Mitte erkenne, dass es die Liebe ist, die mich hält. Die Liebe. Also zum Beispiel das Lied vorhin, dass Gott mich trotzdem liebt, Ich war beim Albert-Frey-Konzert letztes Jahr, der hat das jetzt geändert. Der hat, das heißt jetzt, dass Gott mich so sehr liebt. Ich danke dir, Gott, dass du mich trotzdem liebst, heißt in dem Lied. Und das heißt jetzt, dass du mich so sehr liebst. Das ist natürlich richtig, aber ich finde es trotzdem echt gut, weil ich mich kenne. Ich kenne, wie oft ich ihn verleugnet habe. Und deshalb ist für mich wichtig, dass er mich trotzdem liebt. Und jetzt ist eigentlich alles gesagt und ich möchte nur ein bisschen was zur Praxis sagen. Wenn man älter wird, und ich glaube jetzt immerhin schon 50 Jahre lebe ich mit dem, dann macht man ganz viele Erfahrungen. Und vor allem mit diesem trotzdem liebt, dass man immer wieder sich klären muss, dass es kein Arbeitsverhältnis ist, kein Dienstverhältnis, sondern dass es eine Liebesbeziehung ist. Dass Gott mich so sehr liebt und dass er rauskommt und dass es offen ist und dass ich immer zu ihm kommen kann. Der Zugang ist frei. Und er fragt mich eben vielleicht einmal und immer wieder, bist du bereit, deine Herzenstür aufzumachen? Und jeden Tag fragt er mich, bist du bereit, auch das, was in dir drin ist, preiszugeben? Bist du da bereit? Und das zu lernen, dass ich das preisgeben kann, auch das, worum ich mich schäme oder wo ich falsch was gemacht habe, das kann ich ihm sagen und wird immer wieder angenommen. Ich habe neulich in der Bibel lese, da habe ich so ein Heft, wo immer was erklärt wird, was gelesen, da denke ich, das ist eigentlich ganz interessant. Da schreibt der Mann, was erfüllt unser Herz? Ein Mann äußerte sich in einem Gespräch folgendermaßen. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, ich beherberge tief in mir einen zoologischen Garten. Einen Löwen, der meine Frau anbrüllt. Mach ich selten. Eine Schlange, die... Bis nie. Eine Schlange, die ihr Gift verspritzt. Einen Aal, der sich auf Kosten der Wahrheit überall geschickt hindurchwindet. Und einen Igel. Wenn der hochkommt, dann gibt es Stacheln und Wunden nach allen Seiten. Ich muss bekennen, diesen Widersacher in mir wurde ich nicht Herr. Kaum waren sie da, hatten sie schon alles verwüstet. Aber seit Jesus in mein Leben kam, ist es anders. Sie kommen jetzt viel seltener. Sie wittern und fürchten ihren Bezwinger. Ist unser Herz von Dank für Gottes Güte und Treue erfüllt, hat das bewahrende Kraft und hilft uns, die Tiere in unserem zoologischen Garten zu zähmen. Also ich will damit sagen, wir Christen dürfen uns nichts vormachen und das tun wir aber oft, indem wir nämlich quasi Dinge so tun, wie wenn bei uns alles jetzt geheilt wäre und als ob wir die besten Menschen wären. Diese Tiere, dieser zoologischen Garten, behaupte ich, ist in jedem von uns. Nur mit Jesus hilft es, damit umzugehen, hilft sehr gut, damit umzugehen, die auch zu bezwingen. Aber ich muss einfach ehrlich zu mir werden und ich muss mich trauen, vor Gott die Dinge auch auszusprechen. Deshalb ist mir so wichtig, wenn aus der Erfahrung diese ständige Begegnung, also so ungefähr jeden Tag mindestens einmal versuche ich, aber bitte auch wieder nicht Gesetz, wenn das mal ein Tag nicht ist, oder das spielt auch keine Rolle, einfach sich hinzusetzen und mit diesem Gott zu reden. Und da kann man das auf verschiedene Art und Weise das machen, aber fängt einfach an und sagt, Herr, ich will dir begegnen, habe ich Mauern um mein Herz und ich öffne das. Und den Vers will ich auch noch lesen. Ich will euch, steht im Hesekiel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also ich schütte mein Herz vor ihm aus, meine Ängste, meine Zweifel, meine Enttäuschungen, mein Versagen, meine Versäumnisse, meine schlechten Gedanken, das schütte ich aus, sag, Herr, du kennst mich, du weißt es, du liebst mich trotzdem. Und dann, was mir wirklich immer wichtiger wurde, ist danken, danken, danken. Versuch alles nach Möglichkeit in allem irgendwie was zu finden, wo ich danken kann. Natürlich motz manchmal rum und dann wird mir das bewusst. Und dann abends, wenn ich im Bett liege, dann versuche ich erstmal mindestens 5 Sachen mir zu überlegen, wofür ich danken kann. An dem Tag danke, dass ich denen begegnen bin. Danke, dass ich heute in der Krishona einen Impuls geben durfte. Und danke für meine Frau. Mache ich jeden Tag, weil das ist ja ganz wichtig. Und dann wird irgendwie, sieht man das Leben dann viel positiver. Wenn man dankt für Kleinigkeit und man kann das nochmal vor Gott Revue passieren lassen. Was ist mir begegnet an diesem Tag alles? Von morgens angefangen, was ist mir begegnet? Ja, danke für die Familie in Eselsburg, für die neue. Es ist einfach schön. Und also so viele Sachen, die einem dann hochkommen und plötzlich denkt man, Mensch, es gibt so viele Sachen zu danken. Und dann, wenn es irgendwas ist, jetzt auch wie so Krieg oder sowas Furchtbares, dann versuche ich auch, Herr, du weißt es. Danke für, also dass man sich nicht runterziehen lässt einfach. Dass man sich nicht ständig runterziehen lässt, sondern sagt, der Herr weiß es, der hat Wege aller Wegen, du hast Wege aller Wegen. An Mitteln fällt es dir nicht. Da denke ich auch in diesen großen Dingen, der Herr ist der Herr und der Herrscher des Universums. Und ich kann es in meinem Kopf nicht lösen. Ich weiß nicht alles. Ja. Und das spreche ich aus. Ein Zwiegespräch des Herzens. Dafür möchte ich werben, für ein Zwiegespräch des Herzens, wobei Herz nicht Gefühlsduselei meint, sondern das Herz in der Bibel, da ist vieles angesiedelt, auch die Weisheit. Also zum Beispiel der Samuel bittet da um Weisheit des Herzens, dass Gottes Impulse gehen übers Herz, nicht nur, sind nicht nur Gefühle, sondern es sind auch Träume und sonstige Sachen. Ja, so ist es. Und meine Frau, die hat so ein Bild gehabt, hat gesagt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir ein Schatzkästchen. Und in diesem Schatzkästchen, da sind ganz viele Sachen drin. Und da kann ich immer wieder was Neues entdecken. Und das sind wir nie fertig. Du denkst immer, ja, ich weiß doch jetzt alles. Aber dann weiß ich, da sind mindestens noch 100 andere Sachen drin, die ich rausholen kann und die ich da entdecke. Und habe eine tolle Perspektive auch im Alter. Ja, diese Äußerlichkeiten sind nicht so entscheidend in allem, in welcher Gemeinde du gehst oder in welcher Kirche oder wie oft du zur Kirche gehst, sondern deine persönliche Herzens- und Liebesbeziehung zu diesem Gott, der sich aufgemacht hat aus seinem Himmel heraus, also diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann nochmal Mitte, weil du mit Israel, das ist außer dieser Tempelplatz in Israel, also Jerusalem selber, wir waren schon ein paar Mal dort, und dann der Tempelplatz und die Klagemauern oben, das ist so eine Mitte, wo es richtig knistert alles. Das ist ja die Mitte von 3 Weltreligionen und letztlich sagten auch viele Leute, dass dort am Ende um das alles, das ist so quasi sowas wie der Mittelpunkt der Welt, dieser Tempelplatz und da, wo dann der Tempel früher gestanden ist. Also sind wir in sehr, sehr spannende Zeiten. Und so schwierig das alles ist, aber es sind so, ja, wie es in der Bibel auch schon vieles schon beschrieben ist und prophezeit ist. Amen. Ich möchte noch, ich habe jetzt keine Predigttext gehabt, gell? Ich möchte noch den Psalm 34 vorlesen, weil der ist mir so irgendwie so wichtig. Könntest ja mitbeten. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ja, danke, Herr. Danke, dass du freundlich bist. Danke, dass du uns liebst, auch in Schwierigkeiten, auch in Ängsten, dass wir ganz und gar mit dir verbunden sein dürfen. Und wir bitten dich jetzt auch, Hinblick auf diese nächste Woche, dass du die Mitte bist und wir mit dir in unserem Alltag leben dürfen. Bitte dich um Hilfe bei Krankheit, bitte dich in der Schule, bei Prüfungen und Klassenarbeiten. Bitte dich auch über den Kriegen in der Welt, Israel, dein Volk und dem ganzen Land dort, der Ukraine, Russland, Herr, und in der ganzen Welt, wo Unfrieden ist. Bitte dich, dass dein Frieden kommt, dass du Frieden machst und kommst. Amen.